Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 5. März 2009 ist Werner Levin. Immer am ersten Donnerstag und Mittwochs Mitte des Monats für Sie die Esperanto-Welle über NB Radio Treff 88,0.
Farus festoin, platin fanoi, cirmuteron, ciam diru, nur la veron. Platin fanoi, faru rondon, cae econu, tutam mondon, platin fanoi, laufingam.
Wir begrüßen Sie recht herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer aus dem Studio 1 von NB Radio Treff 88,0. Wir sind die Redaktionsgruppe Esperanto-Welle vom Esperanto-Verein Neubrandenburg und sind da mit unserer Sendung querbeet, könnte man sagen, alles über Esperanto aus Neubrandenburg und aus der ganzen Welt und was wir alle so wissen, gelesen haben und gehört haben, um möglichst kurzweilig und interessant für Sie zu berichten. Nach unserem althergebrachten Schema, Werner, ne? Da ja. Frage ich dich immer als erstes, was macht unser Verein und was macht der Landesverband?
Ja, interessanterweise macht der Esperanto-Verein Neubrandenburg e.V. derzeit eine ganze Menge. Schon seit Ende des vergangenen Jahres bemühen wir uns, um Neubrandenburgern das Esperanto näher zu bringen durch unsere Informationstische, die wir in verschiedenen Stadtteilen schon aufgebaut hatten. Das war in der Oststadt, im, wie heißt das, Lindetalzentrum, das war das Einkaufszentrum Betanienberg, dort in der, ja, ist es Südstadt, ist es nicht, sondern na, Betanienberg, dort wo Aldi ist, und auch auf dem Datzeberg haben wir also hunderte und vielleicht sogar tausende Flugblätter über Esperanto verteilt, und so nebenbei werben wir auch für eine neue Europa-Initiative der Esperanto-Bewegung, aber da kommen wir dann nochmal extra zu. Diese Initiative nennt sich Europa Demokratie Esperanto. Da wollen wir aber einen gesonderten Punkt einführen. Der eigentliche, und das macht übrigens sehr viel Arbeit, einen Informationstisch auf- und abzubauen, zu bestücken und ihn zu betreuen von morgens bis abends. Das ist eine sehr harte Arbeit für diejenigen.
Ja, und 999 Bürger von Neubrandenburg anzusprechen.
Und 999 Bürger am Tage, ja, nicht nur im gesamten Zeitraum, sondern sie anzusprechen und sie zu interessieren für Esperanto. Man kann ja gar nicht alles erzählen, weil man sich dann auch selber wiederholen müsste so oft, sondern wir geben gerne Flugblätter mit oder Faltblätter, um ihnen dann zu Hause zu ermöglichen, das in Ruhe sich anzuschauen. Unser klassisches Vereinstreffen für Februar fand statt und wir haben da geworben für unseren deutschen Esperanto-Kongress und den Europa-Esperanto-Kongress zu Pfingsten in diesem Jahr in Herzberg. Herzberg ist die einzige deutsche Esperanto-Stadt, die diesen Namen trägt, diesen Ehrennamen trägt, Esperanto-Stadt Herzberg. Und dann haben wir gesprochen über die besagte Unterschriftensammlung für Europa Demokratie Esperanto, dann 90 Jahre Versailler Diktat, 90 Jahre Ende des Ersten Weltkrieges. Und dann haben wir, das macht meistens der andere Werner, über Esperanto-Zeitschriften erzählt. Denn einerseits haben wir ja papierene Zeitschriften und andererseits auch die elektronischen. Und bei den elektronischen ist es ja so, dass man da eine Tagesaktualität hat. Die anderen sind mehr für die Konservierung dessen, was so passiert ist. Das war die Tagesordnung unseres Vereinstreffens im Februar für den März. Den 11. März, das ist also nächste Woche Mittwoch, sind wir in der Gaststätte Uns Eck in Neubrandenburg ab 16 Uhr. Und werden dann sprechen über den Frauentag, den Internationalen Frauentag. Der ist schon ein paar Tage vorbei, aber nehmen wir den mal so rein noch in unser Programm. Es gibt dort eine Initiative in jedem Jahr, kann man sagen, der Esperanto-Frauen von Hiroshima.
Die schließen sich nämlich zusammen mit anderen Organisationen und machen sozusagen einen Antikriegsfrauentag daraus. Sie haben sich in diesem Jahr ausgesucht, die kritische Situation im Nahen Osten, der Konflikt Palästina und Israel, dass sie eben sagen, dass die Herrschaften im Gazastreifen doch Frieden und Ruhe halten mögen und auch, dass die Israelis nicht so aggressiv gleich zurückschlagen. Sie können das nicht ändern, aber sie können ein bisschen aufmuntern und aufrufen dagegen, dass hier eben, wenn es auch kleine Kriege sind, aber doch um jedes Menschenleben ist es schade. Ja, das ist also die Initiative der Frauen in diesem Jahr von Hiroshima, Esperanto-Frauen Hiroshima, im Verbund mit anderen japanischen Friedensorganisationen. Das ist die Vereinsgeschichte. Man kann auch vorziehen, wir werden uns am 9. Mai, fährt unser Verein, ich hoffe alle, zur Buga, das ist die alldeutsche Bundesgartenschau, nach Schwerin. Da werden also, ist eine riesen Gartenausstellung von deutschen, nordeuropäischen Gärten oder was mit Gartenbau und so weiter zu tun hat. Da kommen auch aus aller Welt Delegationen und wie ich hörte sogar aus Bayern, die dorthin kommen. Wir werden mit dem Zug hinfahren und werden dann einen gemeinsamen Tag als Esperanto-Freunde nur verleben in Schwerin im Zuge der Bundesgartenschau, die sich ja um das Schloss herum bewegen, die verschiedenen Ausstellungsebenen oder Gärten. Und da wird also Esperanto und Schwerin miteinander oder Gartenbau miteinander verbunden. Ja, wir rufen also schon alle auf, die Interesse haben, mit uns mitzukommen. Mögen sich melden bei Pfennig Esperanto Neubrandenburg, wenn man uns also im Telefonbuch sucht, oder Levin Neubrandenburg, da findet man die Telefonnummern, oder im Internet unter www.esperanto-mb.de. Da sind also alle möglichen Kontaktebenen zu uns dann gegeben.
Ja, es gibt sogar Informationen über uns bei TLN, wie heißt das, der Text, im Videotext, und bei der Seite 466, da finden Sie auch den Esperanto-Verein mit Verantwortlichen, mit Telefonnummern und mit der Ausprogramm.
Ja, ganz genau, da werden ja redigiert diese Seite, oder die zwei Seiten im Teletext in Brandenburg. Ich weiß, dass der sehr gerne besucht wird. Und wir bitten, dass alle Neubrandenburger mal, die müssen nämlich mit Internet verbunden sein, sondern die dann einfach mal in den Neubrandenburger Teletext gehen. Und dann nochmal
466. Unter der Nummer 400 und so finden Sie noch diverse andere Neubrandenburger Vereine auf.
Ja, aber Sie sollen ja besonders zum Esperanto-Verein kommen.
Ja.
Und ja, vielleicht treffen wir da miteinander zusammen.
Und jetzt kommt wieder die Musikpause, René?
Ja, von der CD Vinyl Cosmo, das ist die Firma. Der Titel Jammer hat keiner. Ach nee, das sind die Sänger. Die singen beide den hübschen Titel Papagei. Das ist schlicht und einfach ein Papagei.
Mi capanna, y demostra all'uomo e a parte non sed lì a pago esta e via come al volta chi l'imposta che sto nur ondo hin.
Sie hören die Esperanto-Welle auf NB Radio Treff 88,0. Liebe Hörer und Hörer, zu Anfang hatte ich eigentlich vergessen, uns persönlich vorzustellen. Hier sind an den beiden Mikrofonen hier zum Berichten Werner und Werner. Und am Mikrofon an der Technik sitzt René. Und wir machen mal weiter im Text, Werner. Wann ist denn eigentlich der diesjährige deutsche Esperanto-Kongress? War da nicht irgendwas mit dem Doppelkongress?
Ja, genau, liebe Hörer und Hörer, der 86. Deutsche Esperanto-Kongress findet in Herzberg am Harz statt. Das ist die erste und einzige deutsche Esperanto-Stadt. Und zwar zu Pfingsten vom 28. Mai bis zum 3. Juni. Und das ist gekoppelt mit dem 8. Europäischen Esperanto-Kongress. Also das ist eine Organisation aller EU-Esperanto-Verbände, die in der EU sind. Das sind also zwei nebeneinander verlaufende Kongresse, die auch gemeinsam mal was machen, aber jeder für sich läuft und da muss dann jeder sehen, wie er sein Programm dort füllt.
Mensch, hat Herzberg so viel Platz? Die Stadt ist doch nicht
mehr. Die Stadt ist eine kleine, liebe Stadt, eine sehr schöne Stadt. Im Übrigen, alle Fraktionen des Stadtparlamentes von Herzberg stehen voll hinter Esperanto und haben schrittweise es zur Esperanto-Stadt ausgebaut. Es gibt also nicht nur dieses eine kleine Haus, das man Esperanto-Zentrum nennt, sondern die Stadt stellt auch Räumlichkeiten zur Verfügung, gibt Geld für alle möglichen Veranstaltungen und beschildert die Stadt nach und nach auch mit Esperanto.
Ja, also Deutsch, Esperanto
in zwei Sprachen. Zum Beispiel, wer in Herzberg ankommt, entweder aus Kassel oder aus Braunschweig.
Oder am Bahnhof, ja.
Am Bahnhof wird er also begrüßt schon in Esperanto. Da ist auch auf dem Vorplatz des Bahnhofs ist ein Esperanto-Denkmal, das an einen sehr verdienstvollen Esperanto-Freund aus Herzberg erinnert, der damals sozusagen, er war der Chef des Bahnhofs, da waren viele Leute, ich weiß nicht, es sind 200 Bedienstete gewesen und die mussten damals schon alle Esperanto lernen, mussten jetzt mal mit Anführungsstrichen. Also in dieser Stadt findet das statt. Mit einem so reichhaltigen Programm, das kann man gar nicht aufzählen, aber man weiß traditionell aus unseren anderen Veranstaltungen des Deutschen Esperanto-Bundes, dass das eine Mischung ist, ich sag mal als Tourist, Tourismus natürlich nicht als Vordergrund, aber auch Tourismus, Fachvorträge, Geselligkeit, aber nicht im Sinne von Betrinken, sondern Geselligkeit des gegenseitigen Kennenlernens, Kultur, Theater, Vorlesungen, Wissenschaft, alles das, was zusammenzufassen ist, sowohl beim Deutschen Esperanto-Kongress als auch beim Europa-Esperanto-Kongress. Es wird also ganz toll sein. Er wird an verschiedenen Stellen stattfinden, der Stadt Herzberg. Und für diese Woche oder wie viele Tage das sind, steht da einiges auf dem Kopf.
Ja, gibt es da auch Exkursionen raus aus der Stadt?
Ja, selbstverständlich.
Sehenswürdigkeiten,
ja, in die Natur. Es gibt auch Exkursionen in verschiedene Richtungen. Ich sagte, das ist zu viel, alles vorzulesen.
Ja.
Aber was Herzberg und Umgebung zu bieten hat, wird dort besucht. Zum Beispiel ist dort in Herzberg auch das alte Königsschloss der hannoveranischen Könige. Das ist sozusagen das, was man Herzberg ausgemacht hat. Das war mal so mit das Erste. Ein großes Fachwerkschloss. Da wird auch was stattfinden. Da sind Säle, die dann für die Konzerte verwendet werden. Deswegen sagte ich an verschiedenen Stellen. Es werden an einem Tag richtige Ausflüge stattfinden, will ich nicht weiter ausführen. Nur so viel, dass auch Ausflüge eben immer stattfinden zu deutschen Esperanto-Kongressen und der Europakongress genauso. Wir sind sehr gespannt, man hat jetzt schon Anmeldungen von Teilnehmern aus 20 verschiedenen Ländern, die also deswegen dorthin kommen. Natürlich hat dieser Kongress zu Pfingsten eine Riesenkonkurrenz mit einem Weltkongress Esperanto, dazu kommen wir noch in Polen. Denn viele können nicht zu beiden hinfahren, entweder zu dem oder zu dem, weil überall Geld fehlt oder bei vielen Menschen das Geld fehlt. Wir wollen also nur sagen, es findet statt, 28. Mai, 3. Juni in diesem Zeitraum in Herzberg am Harz, weil nur wenige Schritte von Herzberg entfernt die Grenze ist zum Harz und deswegen ist es noch am Harz. Und die machen also ganz toll was da draus und wir haben
uns schon angemeldet und einige von uns, die dann teilnehmen werden. Jeder Esperanto-Kongress, ob nun dieser deutsche, der europäische oder der Weltkongress, er ist auch für Familienangehörige angenehm, die noch nicht oder nicht so doll Esperanto können, aber eben dann doch mit aufgenommen werden in diese Gemeinschaft. Ja, das zu diesen beiden großen Sachen in diesem Jahr in Herzberg.
Machen wir nicht schon weiter?
Können wir Musik machen?
Ja, ja, weil wir nicht selber singen, machen wir Musik. Jetzt kommt Jacques Ivar, das ist wohl ein Franzose, mit dem Titel Mia Terra, meine Erde.
Mia terra, la lulil caine mia dom, vivon donastri, cielon pluvon en pasin, ci momente sur la terra, hectagas ieri cocceson, poder lairar chi al mili bludas en super. Mia terra, giardeno bella de mister, eterna armonia. Nutras min cae vin nutras min, pro iom da terra, pro stulta landlima fer, poter lairar, cial mili plunas et super. Hey! Mia terra, la lulil caines mia dom, vivon donas vi, cielon pluvon en pacin, pro iom da terra, pro stulta landlima fer, poter lairar chi al mili pludas et super.
Sie hören die Esperanto-Welle auf NB Radio Treff 88,0. Wir sind bei unserer Sendung quer durch das Esperanto-Land und wir waren gerade beim Deutschen Kongress, Werner, aber es gibt doch noch ein Jubiläums-Weltkongress, nicht wahr?
Naja, nicht ganz. Es ist ein Jubiläum, aber der Weltkongress selber, das ist der 94. Esperanto-Weltkongress, auf Esperanto heißt das Universala Kongresso. Und der ist in diesem Jahr in Polen, weil nun doch ein Jubiläum stattfindet, liebe Hörer und Hörer, und zwar der 150. Geburtstag des Initiators des Esperanto. Das ist der Ludwig Lazar Zamenhof, der vor 150 Jahren geboren wurde. Und dem zu Ehren dann in Nordostpolen dieser große Kongress stattfindet. Und wir wissen ja, unsere polnischen Nachbarn, die sind sehr temperamentvoll, ein sehr emotionales Nachbarvolk. Und entweder machen sie nichts oder sie machen ganz doll was. Und in diesem Falle ist halt, so ein Weltkongress kann man nicht so mit links vorbereiten, ein halbes Jahr, das geht nicht. So ein Kongress wird über Jahre hinweg vorbereitet. Und im vergangenen Jahr haben die beispielsweise schon in einer ganz großen polnischen Wochenzeitung einfach allen Lesern, das waren 400.000, CDs verteilt mit einem Kursus oder mit einer Information und Kursus über Esperanto. Auf der CD passt da eine Menge drauf. Beispielsweise das Einfakt. Oder sie machen ein Esperanto-Zentrum. Es soll also ein Weltzentrum werden, nicht nur polnisch und nicht nur europäisch, sondern die Stadt baut richtig ein Gebäude auf, wie so ein großes Wohnhaus mit Seitengebäuden, für ein künftiges Esperanto-Zentrum. Man muss sich vorstellen, das ist zwar eine große Stadt, dieses Bialystok, liegt aber kulturell, touristenmäßig so ein bisschen im Schatten von Danzig oder Krakau oder Warschau. Und die Bialystoker freuen sich, dass er mal dort die Welt zu Besuch kommt.
Ja, die wohnen sozusagen eigentlich im Wald, weit im Nordosten von Polen. Ich habe mir das neulich mal nachgesehen. Bialystok liegt keine 100 Kilometer weg von der weißrussischen Grenze, ne?
Ja, genau.
Und bis Litauen sind 70, bis zur Ukraine sind es ungefähr 110 und bis Warschau sind 200 Kilometer.
Ja, das ist also Bialystok. Aber nicht unterschätzen, das ist nicht so ein Städtchen wie Neubrandenburg.
Nee, es ist eine Großstadt.
Sondern
es
ist eine richtige große Stadt mit, ja genau weiß ich nicht, ich glaube,
das sind 400.000.
400.000 Einwohner, sie sind Universitätsstadt und so weiter. Ja, aber wie gesagt, kulturell so ein bisschen im Schatten der anderen Schwesterstädte. Und ich wollte nur sagen, entweder machen sie sehr wenig oder ganz doll was. Jedenfalls läuft da in Polen und insbesondere in diesen Bezirken, in diesen Wojewodschaften eine Menge ab. Es werden Häuser geschmückt schon seit Jahren. Da kommen Gemälde an die Wände mit Esperanto. Es gibt ein Fernsehprogramm in Esperanto, das nun nicht jeden Tag läuft, aber es wird regelmäßig erneuert. Das kann man über Internet abrufen. Die Stadtverwaltung steht voll hinter dem, sonst ist ja die Stadtverwaltung nur, sagen wir, freundlich begleitend dabei, schickt dann auch mal einen Repräsentanten oder der König oder der Staatspräsident ist dann dort Schirmherr. Aber im Prinzip ist das nur eine Freundlichkeit, mehr kann man auch gar nicht verlangen. In diesem Falle aber in Bialystok, dort ist zum Beispiel der Bürgermeister, der lernt Esperanto. Der tritt schon seit 2-3 Jahren auf verschiedenen Esperanto-Kongressen auf und spricht zu den Teilnehmern in Esperanto, in einem fließenden Esperanto. Und die ganze Stadtverwaltung beschäftigt sich schon mit diesem Kongress. Da sind ja 100.000 Kleinigkeiten zu erledigen. Und man spricht von einem Wind, einem neuen Esperanto-Wind auch in Polen. Denn wir wissen ja, dass es in Polen bei der alten Regierung ja sehr große Vorbehalte gab gegen Esperanto. Wollen wir aber nicht mehr wieder aufwärmen. Nur so viel, dass die alte polnische Regierung dem Esperanto sehr negativ gegenübergestanden hat. Es werden also auch Ausflüge gemacht. Die Frage wird immer, was passiert? Da findet also diese Woche lang bis zum 1. August dieser Kongress statt. Danach ist ein Nachkongress in Königsberg. Das ist diese russische Exklave in der EU. Die Königsberger Esperanto-Freunde laden auch ein zu einer Rundfahrt durch dieses Gebiet, durch das Königsberger Gebiet. Die Danziger Marienburger laden ein zu einem Nachkongress. Da kann man den Danzig und die Marienburg, die alte Kreuzritterburg besichtigen, die schon 1409, glaube ich, an den polnischen König verkauft wurde, weil die Soldaten nicht mehr bezahlt werden konnten, die Söldner, die Kreuzritter. Später wurde sie wieder deutsch, aber das war das erste Mal, dass sie polnisch wurde. Danzig ist klar eine alte Hafenstadt mit großer Tradition, ganz toll. Übrigens gibt es noch einen Vorkongress, der ist so mehr ein Erholungskongress in Südpolen mit viel medizinischer Betreuung. Gehen wir nochmal zurück zum großen Weltkongress. Da findet also der Weltkongress ist immer ein Festival der großen Esperanto-Kultur Und da gibt es also wieder die Esperanto-Universität, Esperanto-Film, Esperanto-Theater, natürlich die großen Eröffnungen, die feierliche Eröffnung wie bei der Olympiade, nur eben ein kleiner Mikrokosmos davon. So ungefähr spielt sich das im Esperanto dort auch aus, ab. Und wir sind also sehr stolz, dass sogar ein Zug heißt jetzt Esperanto-Zug, der dort fährt. Also die Polen machen so viel, dass man nur noch staunen kann, was dort in so kurzer Zeit, also in zwei, drei Jahren, dort hergestellt wird. Ja, wichtig ist dabei bei dem Ganzen, dass wieder mal Esperanto in Polen auflebt. Esperanto hat ja in Polen eine lange Tradition. Die Polen waren ja zu der Begründung des Esperanto ja sehr unterdrückt, gehörten zum Russischen Reich oder waren zum Teil österreichisch und Teil polnisch besetzt, österreichisch oder preußisch besetzt. Und sie haben also einen Instinkt, die Polen, für Unterdrückungsmechanismen in sprachlicher Hinsicht. Das merken wir mal bis heute, dass sie da eine ungeheure Empfindsamkeit an den Tag legen, wenn es geht, dass ihnen irgendeine Sprache aufgedrückt werden soll. Außer bei Englisch, das mögen sie gerne. Und jetzt ist wieder die Zeit für die Musik.
Ja, jetzt lassen wir mal Flavio Fonseca singen, und zwar den Titel Babelturo. Babelturo, ja, das ist so ein Turm von Babel, ne?
Thank you.
Sie hören die Esperanto-Welle auf NB Radio Treff 88,0, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich bin jetzt dran mit Esperanto-Nachrichten. Wir haben auch, oder im Internet gibt es eine schöne Seite von der Esperanto-Gruppe Esperanto-Land. Und die haben doch einige neue Nachrichten quer durch die Welt. Und da fand ich doch einige interessante, mindestens 4 oder 5. Und die erste heißt, der Esperanto-Autor Tibor Sekely wurde vor kurzem als Übersetzung der Woche in der Internet-Enzyklopädie ausgewählt. Ich muss Ihnen allerdings sagen, Sekely ist ein ungarisch-österreichischer Autor, Journalist, der eigentlich schon gestorben ist, aber man kann ja trotzdem von ihm noch Übersetzungen auswählen. Er sprach nämlich Ungarisch, Deutsch, Spanisch, Englisch, Französisch und Esperanto. Und er hat etliche Romane geschrieben oder Bücher geschrieben, davon viele direkt in Esperanto verfasst. Er war sogar Ehrenmitglied unseres Esperanto-Weltbundes und er ist 1988 gestorben.
Oh, ja.
Er hat unter anderem auch 15 Jahre als Journalist in Argentinien gelebt und hat dort auch viele Reisen gemacht und entsprechend auch berichtet. Das war also Nachricht Nummer 1, die ich sehr interessant fand. Die nächste Nachricht ist für uns als Esperanto-Freunde eigentlich auch sehr wichtig, aber doch auch interessant für Sie alle. Es geht nämlich um eine Rezension in der Times, die dort erschienen ist. Und zwar ist es eine Rezension über das Werk, ich übersetze das mal ins Deutsche aus dem Englischen, Lexikon über die Originalliteratur des Esperanto. Dieses Werk hat der Autor Geoffrey Sutton geschrieben und in Übersetzungen in Esperanto behandelt der Autor in seinem in New York erschienenen Werk nicht. Er konzentriert sich auf die original in Esperanto geschriebenen Bücher und dabei stellt er etwa 300 Autoren und ihre Leistungen vor. Es werden sowohl Prosatexte, Romane, Erzählungen oder Satiren und auch Gedichte besprochen. Und ist das Teil B? In der Einleitung spricht oder stellt der Rezensor, das ist Herr Welz, die dazugehörige Sprachgemeinschaft des Esperanto vor. Das heißt, in der Einleitung zu seiner Rezension gibt es also eine Übersicht, wie Esperanto sich so entwickelt hat. Er legt dar, wie es sich dann verbreitet hat und dass es bei internationalen Veranstaltungen genutzt wird. Jedoch sei, sagt er, Esperanto ein einzigartiges und bemerkenswertes Phänomen, und zwar das einzige Mal in der Menschheitsgeschichte, dass ein Projekt einer Plansprache den Weg von einem Entwurf auf Papier zu einer fließend gesprochenen Sprache geschaffen hat. Das ist ja das, was wir eigentlich immer betonen, ne? Esperanto hat sich so gut entwickelt, dass es wirklich als Sprache existiert, bezeichnet werden kann und auch als Sprache lebt.
Ja, und es gibt ja praktisch ein Esperanto-Volk.
Ja, es gibt
ein Esperanto-Volk. Das war weltweit in einer Diaspora existiert, aber ein paar Millionen, die täglich Esperanto nutzen.
Ja, weiter sagt er auch noch, unter anderem erwähnt werden auch die ungarischen Esperanto-Autoren Kalocsai Bagi, der Russe Michalski, der Japaner Osaka, die seit den 1920er Jahren bekannt wurden. Kalocsai, heißt das Kalocsai?
Ja, ne? Ja, Kalocsai.
Kalocsai und Bagi haben die Esperanto-Literatur mit einigen Dutzend Werken und über viele Jahre hinweg geprägt. Bekannte Autoren der vergangenen Jahrzehnte, die Welz vorstellt, sind auch Marjorie Boulton und William Old.
Oh. Eine Britin, also eine Engländerin und das andere ein Schotte.
Ja, ja. Das war mal die Nachricht über diese Rezension. Hat es also ein großes Werk über Esperanto gegeben? Kennt eigentlich oder hat eigentlich einer von euch beiden auch originale Werke der Esperanto-Literatur? Habt ihr sowas?
Ja, ich habe La Dangera Lingua zum Beispiel.
Ja.
Die ist erst in Esperanto erschienen und dann in den deutschen Übersetzungen.
Aha. Kannst du den Hörern mal das...
La Dangera Lingua, die gefährliche Sprache. Das Buch beschäftigt sich hauptsächlich mit den Konflikten der Großmächte und Esperanto,
aha,
insbesondere dem russischen Kaiserreich, dann die Nazizeit
und Stalinzeit.
Aha. Und René, hast du auch ein Buch?
Ja, hier. Ich habe sogar eins hier heute. Das heißt Kanako el Kanaka, Kananam. Das ist ein Originalbuch von einem Australier. Da hat er seine Erlebnisse während des Zweiten Weltkrieges im heutigen Papua-Neuguinea beschrieben.
Mhm.
In Esperanto.
Ja. Das war also diese Rezension über ein, mir war das Buch bisher nicht bekannt, aber man kann ja auch nicht alles kennen, ne?
Nein, kann man nicht.
Nee. Ich habe euch jetzt auch mal eine, sozusagen eine nächste Meldung, die ich als Sensation empfinde. Hier geht es unter der Überschrift Sprachpolitik in Amerika, Esperanto-Unterricht in Brasilien. Und da steht hier als Meldung, möglicherweise wird Esperanto an brasilianischen Schulen ordentliches Lehrfach. Auf freiwilliger Basis. Im brasilianischen Senat läuft derzeit hierfür das Gesetzgebungsverfahren. Laut Beschluss ist die Einführung der Regelung in 3 Jahren geplant. Den Antrag hat im Februar 2008 der Senatsabgeordnete, wie heißt denn der, Barkei eingebracht, sage ich mal. Ein ehemaliger Kulturminister und früherer Rektor der Universität von Brasilia. In seiner Begründung betont Senator Barkei die Bedeutung eines schulischen Unterrichts für den Frieden. Er bezeichnet nämlich die Esperanto-Sprachgemeinschaft als eine Initiative für den Frieden und für das Zusammenwachsen der Welt mit einer gemeinsamen Sprache. Also das ist wie uns, wie aus dem Herzen gesprochen.
Ja, wo man betonen muss, gemeinsame neutrale Sprache.
Ja, ja.
Nicht? Denn da muss man sehr fein unterscheiden, damit das nicht verkehrt
ist. Ja, wie viele Minuten haben wir schon? Müssen wir wieder Pause machen oder noch nicht?
Ja, ich hätte noch eine,
ich habe hier auch noch mehr.
Neuigkeit.
Ja, komm bitte.
Und zwar, wir kommen ja nochmal auf das Europäische Parlament zu sprechen, aber es gibt seit der Gründung des Europäischen Parlaments immer Delegierte, also Abgeordnete, die Esperanto-Sprecher sind. Im jetzt zu Ende gehenden Zeitraum, da wir an einigen Monaten neu gewählten parlamentarischen Zusammensetzung, es gibt also dort etwa 15 zurzeit, die fließend Esperanto sprechen. 3 haben jetzt eine Aktivität entfaltet, und zwar der Portugiese Vasco Graça Moura hat einen Bericht über die Vielsprachigkeit dargestellt und auch eine Dokumentation erarbeitet mit vielen wissenschaftlichen Ausarbeitungen oder Ergebnissen. Da hat sich dann auch die slowenische Parlamentarierin Ludmila Novak dazu gemeldet, auch eine Esperantistin und eine aus Polen, deren Namen ich jetzt nicht, ja, Margareta Hanslich. Die 3 haben also eine Initiative angeschoben. Und zwar sagen sie, es ist ein sehr großes Unbehagen, empfinden wir darüber. Interessanterweise, was soll das denn herkommen? Sprachlich, Portugiesisch, Slowenisch, Polnisch. Und die sagen, es gibt ein großes Unbehagen über den scheinbaren Siegeszug der angloamerikanischen Sprache in der EU. Und sie sind der Meinung, dass das nicht in Ordnung ist. Und außerdem steht das ja der Vielsprachigkeit in Europa entgegen. Das ist ja ein krasser Widerspruch, einmal den Europäern zu suggerieren, wir lieben die Vielsprachigkeit, viele Völker, viele Kulturen. Und andererseits wird das Gegenteil in der Praxis durchgeführt, indem man uns zu unterminieren versucht. Und sie sagen ganz eindeutig in ihrem Dokument, wir brauchen, sie nennen das Esperanto zunächst gar nicht, wir brauchen eine gemeinsame, geplante Sprache in der EU, zum Beispiel Esperanto. Diese Sprache, diese neutrale Plansprache, würde die gesamte Verständigung in der Europäischen Union und in Europa erleichtern. Und wir sollten anfangen, sie eben praktisch umzusetzen, diese Idee. Und das würde auch ausstrahlen auf andere Kontinente, denn wir Esperanto-Freunde sind natürlich sehr empfindlich. Wir wollen ja gar nicht, dass Esperanto die europäische Sprache wird. Wir möchten ja, dass sich das weltweit entwickelt. Aber zunächst konkret geht es ja um die EU und da will man das so machen oder schlägt das so vor. Das ist natürlich jetzt noch Zukunftsmusik, aber man muss irgendwann mal anfangen. Nicht? Die Dunkelheit kann nur so groß sein, aber wenn man ein kleines Licht ansteckt, ist da die Dunkelheit nicht mehr da. Gut, die Musik sagt
die Regie ist dran.
Sagt die Regie ist dran.
Ja, die Gruppe heißt Solo und der Titel heißt Kier Neplu, wo nicht mehr.
Sie hören auf Esperanto-Welle die MD-Radio-Treffen von
Jetzt kommen wir ja ganz durcheinander.
Ja, Radio Esperanto. Also Sie haben die Esperanto-Welle auf MD-Radio-Treff 88,0. Wir sind bei unserer Sendung quer durch das Esperanto-Land. Und Werner, du hast heute schon mal erwähnt, dass du zu EDE, zu Europa-Demokratie Esperanto noch was sagen
willst. Ja, aber als Einführung hätte ich noch etwas anderes.
Aha.
Und zwar, es gibt ja in Deutschland die Grüne Partei
Verdula
und die La Verdula Partio in Esperanto. Und diese diese Grüne Partei hat in ihrem Europawahlprogramm für dieses Jahr, 2009, eine Vermerk, und da steht, zur Sprachenvielfalt gehören auch die Minderheitensprachen in Europa sowie Esperanto.
Ach, ja.
Ja, da steht da drin.
Da haben Sie sich aber durchgerungen.
Ja, die Grünen waren dem Esperanto immer schon recht sympathisch gegenüber. Und noch eine eigene, dann kommen wir zu EDE. Es fand statt im Februar dieses Jahres in der brasilianischen Stadt Belém. Ein Weltsozialforum hat dort stattgefunden. Da nehmen teil oder nahmen teil etwa 100.000 aktive Menschen, die eine, wie soll ich sagen, ein anderes Konzept haben, und zwar einen, die den Kapitalismus, diesen entfesselten, im Wahnsinn endenden Kapitalismus, also da keine Zukunft sehen und dagegen sind. Das wissen wir ja durch die Finanzkrise, dass unsere Finanzwelt ja total durchgeknallt ist und die nicht mal wert sind, dass man sich mit ihnen unterhält. So, und sie kamen also zusammen und haben als Gegenveranstaltung sich gefunden, des Schweizer in Davos, wo die Großmächte alle zusammenkamen. Und in diesem Forum sind drin Religionen, Feministen, gegen Rassismus, Ökologen, die Indigenae Popolo, diese indigenen Völker, linke Parteien, Studenten, einige Staatschefs und sogar der venezianische Staatspräsident Hugo Chavez. Lange Rede, kurzer Sinn. Was haben die da beschlossen? Wir haben gesagt, wir müssen eine Alternative schaffen zu diesem Weltenglisch. Die Schulen sollen endlich anfangen, eine fremde Sprache außer Englisch zu lernen. Aber wenn sich das nicht vermeiden lässt, dann nehmen sie in Englisch noch weitere. Dass man auch in Brasilien Spanisch lernen soll, das ist ja Portugiesisch. Alle Menschen haben das Recht, in ihrem Dialekt, in ihrer Sprache, alles durchzusetzen im menschlichen, sozialen Leben ohne Vorbehalte. Und man soll eine internationale, neutrale Sprache als internationales Weltverständigungsmittel etablieren. Und so weiter und so weiter. Das ist also eine interessante Tendenz. Und man darf nicht vergessen, in Südamerika brodelt etwas, wo wir noch gar nicht wissen, wo das hinführt. Jedenfalls ist da etwas im Gange, was wir sehr aufmerksam verfolgen müssten. Und nun kommen wir, Werner, und liebe Hörer und Hörer, zu Europa Demokratie Esperanto.
Ja, was wollen die denn eigentlich?
Was wollen die? Nun sagt man, es gibt doch schon so viele Parteien. Und nun noch eine. Ja, dieses Europa-Demokratie Esperanto ist im Moment noch keine Partei, sondern eine an den Europawahlen teilnehmen möchtender Verein. Bisschen kompliziert. Also ein Verein, der die Genehmigung hat, Unterschriften zu sammeln, um an den Europawahlen in diesem Jahr teilzunehmen. Nun fragt man, gibt es denn eine Partei, die nur einen Punkt hat, sprachliche Gleichberechtigung. Und er sagt dann, dieser Vorsitzende, es ist klar, dass unser Hauptanliegen natürlich die sprachliche Gleichberechtigung ist. Esperanto steht aber in dritter Stelle erst. Zuerst steht Europa, dann Demokratie, dann Esperanto. Das heißt, wir müssen uns erst einmal reifen. Wir sind ja eine neu gegründete Organisation, die aber eine Partei werden wird, und zwar im ganzen Europa. Die Franzosen und Deutschen sind immer die Vorreiter und dann kommen auch die anderen Menschen danach. Aber unser Akzent liegt eben auf der Gleichberechtigung der Sprachenvielfalt und dass man das anders lösen müsste. Und nun kommen wir darauf, wir in Brandenburg und Umgebung haben ja schon Unterschriften gesammelt und haben unsere Infotische aufgebaut, und das ist sehr schwer. Die Menschen haben natürlich zu Recht ein großes Misstrauen gegenüber von Unterschriften und Angaben von persönlichen Daten. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie uns hier hören und uns aber dann außerdem auch sehen, wo wir stehen, Und wir stehen morgen auf dem Datzeberg im großen Einkaufszentrum. Und wir werden nächste Woche auch nochmal irgendwo auftauchen. Wir wissen noch nicht genau wo, um eben Unterschriften zu sammeln für die Zulassung dieser Organisation für die Europawahlen. Da kann sich niemand vergeben. Er unterschreibt nicht die Wahl im Sinne, dass er schon gewählt hat, sondern er unterschreibt nur dafür, dass diese Gruppierung eine gute Idee hat und wert ist, an den Europawahlen teilzunehmen. Wir werden noch, wenn wir noch Zeit haben, was dazu sagen. Das ist also, wenn Sie uns sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, kommen Sie freiwillig zu uns. Es geschieht Ihnen nichts. Wer unterschrieben hat, wer seine Daten preisgibt, die werden ausnahmsweise mit Diskretion behandelt. Wir geben sie weder der Mafia noch der Deutschen Post noch der Reichsbahn, die das dann da, weiß ich was, mitmachen. Sondern die bleiben nur bei Esperanto und gehen dann zum Bundeswahlleiter. Und welche Ziele hat diese Organisation? Die werden wir oft gefragt. Ja, ihr könnt doch nicht nur einen Punkt haben. Das stimmt, das ist aber jetzt das, was uns unterscheidet von den anderen oder Gruppierungen, die da noch antreten werden, weil das ist das Hauptmerkmal. Alles andere, die Partei oder diese Gruppe wird weder links noch rechts politisch einzuordnen sein, aber sie wird versuchen, diese neue Idee in das Europaparlament zu bringen. Warum? Ich sagte eingangs, es gibt ja 15 Esperanto-Sprecher, ich weiß nicht, ob die da wieder kandidieren, aber sie sind an ihre Parteien ja eingebunden, das ist ja logisch. Aber wenn Europa Demokratie Esperanto siegen sollte durch einen einzigen Parlamentssitz, könnte dieser eine Delegierte und Parlamentarier Anträge einbringen und so weiter, ist nicht gebunden an seine Parteien. Und dann können die anderen Esperanto-Sprecher sich damit einengagieren. Das wäre also nicht schlecht. Natürlich hat Europa Demokratie Esperanto eine Meinung, hat eine Meinung zur Weltwirtschaft, hat eine Meinung zur Wahrung der Demokratie in Europa. Die Regionen, die Länder, die Nationen, über die Gleichberechtigung, das hängt immer mit den Sprachen zu tun und immer mit der Wirtschaft. Und wir machen jetzt noch eine kleine Pause und wir kommen zur Musik.
Ja, und zwar von der Gruppe Amplifici, den Titel Banala Travivaggio der Juna Knabe. Banales Erlebnis eines Jungen, ja.
Thank you.
Sie hören hier die Esperanto-Welle auf MB Radio Treff 88,0. Wir sind drei Mitarbeiter hier oder drei Mitglieder des Esperanto-Vereins Neubrandenburg und ich bringe noch zwei oder drei oder auch vier, mal sehen, wie viel Zeit wir haben, kurze Esperanto-Nachrichten aus der Internetseite esperantoland.org/de. Da hat diese Seite zum Beispiel aufgelistet etwas aus der Schweiz. Das Kantonsparlament von Neuchâtel in der Schweiz, der sogenannte Große Rat, hat in einem Beschluss die Kantonsregierung gebeten, Möglichkeiten zu untersuchen, wie die Tätigkeit der Esperanto-Sprecher im Kanton unterstützt werden kann. Die Entschließung erwähnt die internationale Bekanntheit des Esperanto-Zentrums in La Chaux-de-Fonds und des dortigen Dokumentations- und Studienzentrums der internationalen Sprache. Die Beschlussvorlage hat der Große Rat mit 60 gegen 41 Stimmen angenommen. Die weitere Behandlung dieser Initiative für die Esperanto-Sprecher liegt nun in Händen des Stadtrates von Neuchâtel. Finde ich eigenartig, nicht? Aber auch erfreulich, dass sich ein Kantonsrat in der Schweiz damit
befasst. Das ist ein Kantonsrat. Das ist toll.
Ja. Oder etwas zu Presse-Echo auf ganz bestimmte Aktivitäten. Es hat nämlich in Deutschland zu diesem Jahreswechsel drei große Silvestertreffen gegeben. Und die Esperanto-Freunde haben wohl sehr gut die Trommel gerührt, denn diese Silvestertreffen haben sich sehr umfangreich in Presse, Rundfunk und Fernsehen niedergeschlagen. Das hat es so weit gegangen, dass ein in einer argentinischen Internetzeitung ein Journalist einfach geschrieben hat: In Deutschland sprechen alle Esperanto. Das ist natürlich sehr übertrieben. Er hat einfach einen Artikel gelesen und war davon so begeistert, dass er die eigentliche Anzahl wohl überlesen hat. Denn ursprünglich stand in der Pressemeldung, dass in Deutschland 10.000 Menschen fließend Esperanto sprechen.
Ja, das käme etwa hin.
Ja.
Aber es wird ja auch gesagt, Deutschland ist ein englischsprachiges Land.
Ja.
Das 100 oder fast 100% aller Deutschen
müssen Englisch sprechen. Das ist aber eine Agentur, die nach Spanien und Südamerika beliefert und sie hat über drei Esperanto-Treffen über Silvester in Deutschland sehr ausführlich berichtet, sodass es Radiobeiträge internationaler der Wochenjugend, Berichte im Internet gab es 6, Radiointerviews gab es 3 und in Spanisch gab es 20 Erscheinungsstellen für diesen Text. Das war wirklich. Und jetzt eigentlich etwas mal ganz kurz über das eigentliche Treffen, was da stattgefunden hat. Das war nämlich zu Silvester in Frankfurt am Main. Da sind unter anderem 62 Kinder und Jugendliche gewesen, vom 27. Dezember bis zum 3. Januar, zum Neujahrstreffen. Und die Hälfte von den Kindern spricht Esperanto als Muttersprache. Das heißt, bei den Eltern, die Esperanto-Freunde sind aufgewachsen und Deutsch und Esperanto gelernt. Ja, bei diesen Treffen sind doch insgesamt sehr viele Menschen gewesen, über 160 waren es, und die weitgereisten kamen aus Argentinien, Sibirien und eins war es noch, habe ich vergessen, Kanada. Bei diesen Treffen gab es unter anderem Konzerte, Theater, Musikabend, internationaler Abend. Esperanto in nationalen Unternehmen gab es einen Vortrag, Sprachkurse, Konversation, Programm für Kinder und Jugendliche und außerdem wurden noch Presseberichte gefertigt. Und meine letzte Meldung ist, meine letzte Information, es gibt in der Literatur ein Projekt Gutenberg. Und zwar auch Esperanto in Gutenberg auch gesagt. Das ist also ein Projekt, das in 12 Sprachen bisher mehr als 50 Bücher angeboten hat. Und unter diesen 12 Sprachen ist natürlich auch Esperanto vertreten. Ich habe das selber mal gesucht, das hat eine ganze Zeit gedauert, bevor ich mich da so durchgefusselt hatte. Und bin dann schließlich mal als Test, habe ich mir einen Roman ausgesucht oder eine Erzählung, nämlich Robinson Crusoe. Habe es auch gefunden und es ist wirklich so, man kann es dort in Esperanto direkt im Internet lesen oder man kann es sich auch herunterladen. Das ist also ein Bücherdienst im Netz, der neben vielen anderen Sprachen, nämlich 11 anderen, auch in Esperanto. Und damit habe ich meine Nachrichten für heute beendet.
Ja, ich könnte, wenn noch ein bisschen Zeit ist, etwas zum Kursus sagen.
Ja.
Wir machen immer so ein bisschen Kursus. Also Esperanto, so steht das hier in einem Flugblatt, verwendet das lateinische Alphabet, ist oft eine Frage. Der Wortschatz im Esperanto basiert vorwiegend auf einem internationalen Niveau, die also international bekannt sind. Das Verbensystem und Pluralbildung der Substantive, Adjektive ist regelmäßig, ohne Ausnahmen. Die wichtigsten Wortarten sind durch ihre Endung gekennzeichnet, also O, Substantiv, A, Adjektiv und so weiter. Viele Sprachen haben auch ein Baukastenprinzip, das ist beim Esperanto perfektioniert. Die Deutschen haben das auch, aber das ist nicht so konsequent durchgesetzt. Esperanto benutzt das Prinzip des Baukastens durchgängig und ist dazu ein bisschen verwandt mit den isolierenden Sprachen, die so richtige Baukästensysteme bei der Wortbildung haben. Dadurch, durch diese schon genannten Dinge, wird der Lernaufwand des Esperantos unwahrscheinlich minimiert, ohne dabei die Ausdrucksfähigkeit und die Präzision einzubüßen. Ganz im Gegenteil. Weil es regelmäßig ist, ist das alles viel leichter zu begreifen. Zum Beispiel einige Nachsilben. Die Möglichkeit, also manji heißt Essen, manjebla heißt René,
essbar,
und iri heißt
gehen,
und irebla,
begehbar, oder?
Und dann müssen wir schon Schluss machen.
Ja, ah ja, und jetzt ist leider schon zu Ende, und zwar, ja, Wiederholung dieser Sendung ist dann am 8.3. ab 17 Uhr und die nächste Sendung Esperantowelle ist dann für den 18.3. geplant ab 16 Uhr. Verantwortlich für diese Sendung Esperantowelle am 5.3. war Werner Lin.
Lassen wir neu am Umfeld sein, es ist schon ein verrücktes Sein. Lassen wir neu, schirm und deron, schirm die Ruhe, nur la Veron.